the change that must come has to be radical.
And if you understand that, it will automatically wake you up.
Believe and succeed.
Alles fließt, aus und ein. Alles hat seine Gezeiten. Alles hebt sich und fällt. Der Schwung des Pendels äußert sich in allem. Der Ausschlag des Pendels nach rechts ist das Maß für den Ausschlag nach links. Rhythmus gleicht aus. Das Kybalion. Das große fünfte hermetische Prinzip, das Prinzip vom Rhythmus, enthält die Wahrheit, dass sich in allem eine abgemessene Bewegung äußert. Eine Bewegung hin und her, ein Fluten und Einfluten, ein Vorwärts- und Rückwärtsschwingen, eine pendelartige Bewegung, eine gezeitengleiche Ebbe und Flut, eine Hochzeit und eine Tiefzeit. Zwischen den beiden Polen, die sich auf den physischen, mentalen und spirituellen Ebenen manifestieren. Das Prinzip von Rhythmus ist eng verknüpft mit dem Prinzip der Polarität, welches im vorgehenden Kapitel erörtert wurde. Rhythmus manifestiert sich zwischen den beiden Polen, die vom Prinzip der Polarität errichtet worden sind. Dies will aber nicht sagen, dass das rhythmische Pendeln bis zu den extremen Polen schwingt, denn das kommt nur selten vor. Tatsächlich ist es in den meisten Fällen schwer, die extremen, polaren Gegensätze festzusetzen. Aber der Schwung des Pendels ist immer erst in Richtung nach dem einen und dann in der Richtung nach dem anderen Pol. In allen Phänomenen des Universums manifestiert sich eine Aktion und Reaktion, ein Fortschritt und Rückschritt, ein Steigen und Sinken. Sonnen, Welten, Menschen, Tiere, Pflanzen, Minerale, Kräfte, Energie, Mind und Materie. Ja, sogar Geist oder Spirit manifestieren dieses Prinzip. Das Prinzip manifestiert sich in der Erschaffung und Zerstörung von Welten, im Steigen und Fallen von Nationen, in der Lebensgeschichte aller Dinge und endlich in den mentalen Zuständen des Menschen. Um mit den Manifestationen des Spirit, des All zu beginnen, man wird bemerken, dass immer das Ausströmen und Einziehen da ist, das Ausatmen und Einatmen von Brahm, wie die Brahmanen es nennen. Universen werden geschaffen, erreichen ihren extrem niederen Punkt der Materialität und beginnen dann ihren Schwung nach aufwärts. Sonnen treten ins Dasein und dann, wenn sie die Höhe ihrer Macht erreicht haben, beginnt der Prozess des Rückgangs. Nach Äonen werden sie tote Massen von Materie und warten auf einen Impuls, welcher ihre inneren Energien wieder in Tätigkeit versetzt. Damit hat dann ein neuer solarer Lebenszyklus begonnen. Und so ist es mit allen Welten. Sie werden geboren, wachsen und sterben, nur um wiedergeboren zu werden. Sie schwingen von Aktion zu Reaktion, von der Geburt zum Tod, von Tätigkeit zu Untätigkeit und dann wieder zurück. So ist es mit allen lebenden Dingen. Sie werden geboren, wachsen und sterben und werden dann wiedergeboren. So ist es mit allen großen Bewegungen, Philosophien, Glaubensbekenntnissen, Sitten und Bräuchen. Regierungen, Nationen und allem anderen. Geburt, Wachstum, Reife, Verfall, Tod und dann Neugeburt. Der Schwung des Pendels ist in allem offenbar. Die Nacht folgt dem Tage und der Tag folgt der Nacht. Das Pendel schwingt vom Sommer zum Winter und dann wieder zurück. Die Körperteilchen, Atome, Moleküle und alle Massen von Materie schwingen um den Kreis ihrer Natur. Es gibt keine absolute Ruhe, kein Aufhören der Bewegung. Und alle Bewegung hat Teil am Rhythmus. Das Prinzip ist von universaler Anwendungsmöglichkeit. Es kann auf jede Frage angewendet werden, auf alle Phänomene einer jeden der zahlreichen Lebensebenen. Es kann auf alle Phasen menschlicher Tätigkeit angewendet werden. Es ist immer der rhythmische Schwung von einem Pol zum anderen. Das universale Pendel ist immer in Bewegung. Die Gezeiten des Lebens fluten ein und aus, in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Das Prinzip vom Rhythmus wird von der modernen Wissenschaft gut verstanden und wird angewendet auf materielle Dinge als universales Gesetz betrachtet. Die Hermetiker aber dehnen die Anwendung des Prinzips viel weiter aus. Sie wissen, dass seine Manifestationen und sein Einfluss bis zu den mentalen Aktivitäten des Menschen reichen, dass dieses Prinzip die verwirrende Folge von Stimmungen, Gefühlen und andere unangenehme und verblüffende Veränderungen, die wir in uns selbst wahrnehmen, erklärt. Durch das Studium der Wirkungen dieses Prinzips haben die Hermetiker gelernt, manchen seiner Wirkungen durch Transmutation zu entgehen. Die hermetischen Meister haben schon vor langer Zeit entdeckt, dass, obwohl das Prinzip vom Rhythmus unveränderlich und in mentalen Phänomenen immer evident ist, es doch zwei Ebenen seiner Manifestationen gibt, soweit es mentale Phänomene betrifft. Sie entdeckten, dass es zwei Hauptebenen des Bewusstseins gibt, den niederen und den höheren. Das Verständnis dieser Tatsache befähigte sie, sich zur höheren Ebene zu erheben und so dem Schwung des rhythmischen Pendels zu entgehen, welcher sich auf der niederen Ebene manifestierte. In anderen Worten, der Pendelschwung fand auf der unbewussten Ebene statt und das Bewusstsein wurde nicht berührt. Dies nennen die Hermetiker das Gesetz der Neutralisation. Seine Wirksamkeit besteht darin, dass sich das Ego über die Schwingungen der unbewussten Ebene mentaler Aktivität erhebt, sodass sich der negative Schwung des Pendels nicht im Bewusstsein manifestiert und so die Hermetiker nicht davon berührt werden. Es ist dies ein Vorgang, ähnlich dem, wenn man sich über ein Ding erhebt und es unter sich vorübergehen lässt. Die hermetischen Meister oder vorgeschrittenen Schüler polarisieren sich auf den gewünschten Pol und durch einen Vorgang ähnlich einer Verweigerung an dem Rückschwung teilzunehmen oder, wenn es euch so lieber ist, einer Verneinung seines Einflusses auf sie selbst, stehen sie fest auf ihrer polarisierten Position und lassen das Pendel auf der unbewussten Ebene zurückschwingen. Alle Individuen, die einen gewissen Grad von Selbstbeherrschung erlangt haben, tun dies mehr oder weniger unwissentlich, wenn sie ihren Stimmungen und negativen mentalen Zuständen nicht gestatten, sie zu beeinflussen, so wenden sie das Gesetz der Neutralisation an. Der Meister jedoch erreicht in dieser Kunst einen viel höheren Grad der Vollkommenheit. Mit Hilfe seines Willens erlangt er einen Grad von Gleichgewicht und mentaler Festigkeit, der denen, die sich gestatten, von dem mentalen Pendel der Stimmungen und Gefühle vor- und zurückgeschwungen zu werden, fast unmöglich und unglaublich erscheint. Jede denkende Person, welche erkennt, dass die meisten Menschen Kreaturen ihrer Stimmungen, Gefühle und Gemütsbewegungen sind und nur sehr geringe Selbstbeherrschung haben, wird die Wichtigkeit mentalen Gleichgewichts richtig einschätzen. Wenn ihr kurze Zeit innehaltet und nachdenkt, werdet ihr erkennen, wie oft euch diese rhythmischen Schwünge in eurem Leben beeinflusst haben. Wie einer Periode von Begeisterung unausbleiblich entgegengesetzte Gefühle und Niedergeschlagenheit folgten. Gleicherweise folgten euren mutigen Stimmungen Perioden der Furcht. Und so ist es mit den meisten Menschen immer gewesen. Gezeiten der Gefühle sind mit ihnen gestiegen und gefallen, ohne dass sie den Grund oder die Ursache der mentalen Phänomene auch nur vermutet hätten. Ein Verständnis des Wirkens dieses Prinzips wird uns den Schlüssel zur Herrschaft über diese rhythmischen Schwünge der Gefühle geben, wird uns befähigen, uns selbst besser zu kennen und es zu vermeiden, von diesem Ein- und Ausfluten mitgerissen zu werden. Der Wille selbst ist den bewussten Manifestationen dieses Prinzips überlegen, obwohl das Prinzip selbst niemals zerstört werden kann. Wir können seine Wirkungen ausweichen, dessen ungeachtet aber wirkt das Prinzip. Das Pendel schwingt immer, wir können es aber vermeiden, von ihm mitgerissen zu werden. Es gibt noch andere Grundzüge der Wirksamkeit dieses Prinzips vom Rhythmus, von welchen wir jetzt sprechen wollen. Wir meinen das Gesetz der Kompensation. Eine der Bedeutungen des Wortes Kompensation ist Ausgleichung und in diesem Sinne wird es von den Hermetikern angewendet. Auf das Gesetz der Kompensation bezieht sich das Kybalion, wenn es sagt, der Ausschlag des Pendels nach rechts ist das Maß für den Ausschlag nach links. Rhythmus gleicht aus. Das Gesetz der Kompensation ist, dass der Schwung in einer Richtung den Schwung in der entgegengesetzten Richtung oder zum entgegengesetzten Pol bestimmt. Der eine hält dem anderen das Gleichgewicht. Auf der physischen Ebene sehen wir viele Beispiele für dieses Gesetz. Der Glockenschwengel schwingt bis zu einem gewissen Abstand nach rechts und dann bis zum gleichen Abstand nach links. Die Jahreszeiten halten sich das Gleichgewicht. Die Gezeiten folgen demselben Gesetz. Und dasselbe Gesetz manifestiert sich in allen rhythmischen Phänomenen. Das Pendel, das in einer Richtung kurz schwingt, kann auch in der anderen Richtung nur kurz schwingen, während ein weiterer Schwung nach rechts unabänderlich einen weiteren Schwung nach links bedeutet. Ein Gegenstand, der zu einer gewissen Höhe hochgeworfen wird, hat auf seinem Rückweg die gleiche Entfernung zurückzulegen. Die Kraft, mit der ein Geschoss eine Meile in die Höhe geschossen wurde, wird wieder hervorgebracht, wenn das Geschoss zur Erde zurückkehrt. Dieses Gesetz ist auf der physischen Ebene konstant, die höchsten Autoritäten bestätigen es. Die Hermetiker gehen aber noch weiter. Sie lehren, dass die mentalen Zustände des Menschen demselben Gesetz unterworfen sind. Der Mensch, der sich stark freuen kann, kann auch stark leiden, während derjenige, der nur wenig Schmerz empfindet, auch nur geringer Freude fähig ist. Das Schwein leidet nur wenig mental und freut sich auch nur wenig. Es ist ausgeglichen. Andererseits aber gibt es Tiere, welche sich sehr freuen können, deren nervöser Organismus und Temperament ihnen große Schmerzensgrade verursacht. Und so ist es auch beim Menschen. Es gibt Temperamente, welche nur ein geringes Maß von Freude zulassen und gleicherweise ein geringes Maß von Leiden. Und es gibt Temperamente, welche die intensivste Freude zulassen, aber auch den intensivsten Schmerz. Die Regel ist, dass in jedem Individuum die Fähigkeit für Schmerz und Freude ausgeglichen ist. Das Gesetz der Kompensation ist hier in voller Wirksamkeit. Die Hermetiker gehen aber noch weiter. Sie lehren, dass ehe man fähig wird, einen gewissen Grad von Freude zu genießen, dass man vorher verhältnismäßig ebenso weit gegen den anderen Pol der Gefühle geschwungen haben muss. Sie halten aber daran fest, dass in dieser Sache das Negative dem Positiven vorausgeht. Das heißt, wenn man einen gewissen Grad von Freude empfindet, folgt nicht daraus, dass man noch dafür bezahlen müsse, durch einen entsprechenden Grad von Schmerz. Im Gegenteil, nach dem Gesetz der Kompensation ist die Freude der rhythmische Schwung, der einem vorhergegangenen Grad von Schmerz folgt, den man entweder in diesem Leben oder in einer früheren Inkarnation erfahren hat. Das wirft ein neues Licht auf das Problem des Leidens. Die Hermetiker betrachten die Kette der Leben als zusammenhängend. Sie glauben, dass sie einen Teil eines Lebens des Individuums bildet, sodass folglich der rhythmische Schwung auf diese Weise verstanden wird. Wenn nicht die Wahrheit der Reinkarnation zugegeben würde, wäre das Gesetz der Kompensation ohne Sinn. Aber die Hermetiker lehren, dass die Meister oder vorgeschrittenen Schüler fähig sind, durch den oben erwähnten Prozess der Neutralisation, dem Schwung gegen den Pol des Leidens, bis zu einem gewissen hohen Grade zu entgehen. Dadurch, dass sich das Ego auf eine höhere Ebene erhebt, vermeidet es viele Erfahrungen, die zu jenem kommen, die auf der niederen Ebene weilt. Das Gesetz der Kompensation spielt eine wichtige Rolle im Leben von Männern und Frauen. Man wird bemerken, dass man im Allgemeinen den Preis für alles, was man besitzt oder nicht besitzt, zahlt. Hat man ein Ding, so fehlt es einem anderen. Das Gleichgewicht ist auffallend. Niemand kann gleichzeitig seine Pfennig behalten und den Kuchen bekommen. Alles hat seine erfreulichen und seine unerfreulichen Seiten. Die Dinge, die man erlangt, werden bezahlt durch Dinge, die man verliert. Der Reiche besitzt viel, was dem Armen fehlt, während der Arme oft Dinge besitzt, die für den Reichen unerreichbar sind. Der Reiche mag eine starke Vorliebe für Schmausereien besitzen, er hätte auch die nötigen Mittel, um die Leckerbissen zu kaufen. Es fehlt ihm aber der Appetit, um sie zu genießen. Er beneidet den Arbeiter um seinen Appetit und um seine gesunde Verdauung. Und dem Arbeiter fehlen der Reichtum und die Neigungen des Millionärs. Er hat an seinen einfachen Mahlzeiten mehr Genuss, als der Reiche haben könnte, auch wenn sein Appetit besser, seine Verdauung nicht ruiniert wäre. Denn die Bedürfnisse, Gewohnheiten und Neigungen sind verschieden. Und so ist es überall im Leben. Das Gesetz der Kompensation ist immer wirksam, ist immer bestrebt, auszugleichen und hat mit der Zeit immer Erfolg, wenn auch für den Rückschwung des rhythmischen Pendels mehrere Leben nötig sein mögen. Chapter 12. Causation. Jede Ursache hat ihre Wirkung. Jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles geschieht gesetzmäßig. Zufall ist nur ein Name für ein unbekanntes Gesetz. Es gibt viele Pläne von Ursachen, aber nichts entgeht dem Gesetz. Das Kybalion. Das große sechste hermetische Prinzip, das Prinzip von Ursache und Wirkung, enthält die Wahrheit, das Gesetz, das Universum durchdringt, dass nichts durch Zufall geschieht, dass Zufall nur ein Ausdruck ist, der eine Ursache anzeigt, die wohl existiert, aber noch nicht erkannt oder noch nicht bemerkt wurde, dass die Phänomene kontinuierlich, ohne Unterbrechung und ohne Ausnahme sind. Das Prinzip von Ursache und Wirkung liegt allem wissenschaftlichen Denken, alt und modern, zugrunde und wurde von den hermetischen Lehrern in den frühesten Tagen ausgesprochen. Seit dieser Zeit haben sich viele und verschiedenartige Dispute zwischen den zahlreichen Denkerschulen erhoben. Diese Dispute behandeln hauptsächlich die Details der Wirksamkeit dieses Prinzips und am häufigsten die Bedeutung gewisser Wörter. Das zugrunde liegende Prinzip von Ursache und Wirkung ist praktisch von allen Denkern der Welt, die diesen Namen verdienen, als richtig angenommen worden. Anders zu denken würde bedeuten, die Phänomene des Universums aus dem Reich von Gesetz und Ordnung zu nehmen und sie der Herrschaft eines imaginären Etwas auszuliefern, das die Menschen Zufall genannt haben. Eine kurze Betrachtung wird jedem zeigen, dass es wirklich nicht so etwas wie reinen Zufall geben kann. Webster definiert das Wort Zufall wie folgt: Eine Art von Aktivität, anders als Kraft, Gesetz oder Zweck, die Wirksamkeit oder die Tätigkeit eines solchen Agens, die vorausgesetzte Wirkung eines solchen Agens, ein sich zufällig ereignen, ein gelegentliches Geschehen und so weiter. Eine kurze Betrachtung wird aber zeigen, dass es kein solches Agens wie Zufall im Sinne von etwas außerhalb des Gesetzes, von etwas außerhalb von Ursache und Wirkung geben kann. Wie könnte es ein Etwas geben, das unabhängig von Gesetzen, Ordnung und Zusammenhang im phänomenalen Universum wirkte? Ein solches Etwas wäre gänzlich unabhängig von der geordneten Richtung des Universums und deshalb über demselben stehend. Wir können uns außerdem all nichts vorstellen, das außerhalb des Gesetzes stünde, und dies nur deshalb, weil das All das Gesetz in sich selbst ist. Es ist kein Raum im Universum für ein Etwas außerhalb des Gesetzes und unabhängig vom Gesetz. Die Existenz eines solchen Etwas würde alle Naturgesetze unwirksam machen und das Universum in chaotische Unordnung und Gesetzeslosigkeit stürzen. Eine sorgfältige Untersuchung wird zeigen, dass das, was wir Zufall nennen, nur ein Ausdruck ist, der sich auf verborgene Ursachen bezieht, auf Ursachen, die wir nicht wahrnehmen können, auf Ursachen, die wir nicht verstehen können. Das Wort Zufall ist abgeleitet von Fallen. Dabei ist die Vorstellung maßgebend, dass das Fallen der Würfel nur zufällige Ereignisse ohne irgendeine Ursache seien. Und in diesem Sinne wird der Ausdruck Zufall im Allgemeinen angewendet. Wenn man die Sache aber näher untersucht, wird man sehen, dass auch beim Fallen der Würfel durchaus kein Zufall im Spiel ist. Jedes Mal, wenn ein Würfel fällt und eine gewisse Punktzahl zeigt, gehorcht er einem Gesetz, das ebenso unfehlbar ist wie das Gesetz, welches die Bewegung der Planeten um die Sonne beherrscht. Hinter dem Fallen des Würfels stehen Ursachen oder Ketten von Ursachen, die weiter zurückgehen, als das Mind folgen kann. Die Lage des Würfels im Würfelbecher, die für den Wurf aufgewendete Menge von Muskelkraft, die Beschaffenheit des Tisches und so weiter. All dies sind Ursachen, deren Wirkung man sehen kann. Aber hinter diesen ersichtlichen Ursachen stehen Ketten von unsichtbaren, vorhergehenden Ursachen, welche alle einen Einfluss haben auf die Punktzahl, die geworfen wurde. Wenn ein Würfel sehr oft geworfen wird, wird man finden, dass die geworfenen Punkte fast gleich sind. Das heißt, es wird eine gleiche Anzahl von 1 Punkt, 2 Punkten und so weiter geworfen werden. Wirf eine Münze in die Luft und sie wird entweder mit der Vorder- oder mit der Rückseite wieder zu dir liegen kommen. Wirf die Münze aber genügend oft, dann wird die Vorderseite ungefähr gleich oft nach oben zu liegen kommen wie die Rückseite. Das ist die Auswirkung des Gesetzes vom Durchschnitt. Aber sowohl der Durchschnitt als auch der einzelne Wurf folgen dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn wir imstande wären, alle vorübergehenden Ursachen zu untersuchen, würden wir klar sehen, dass es für den Würfel einfach unmöglich war, unter denselben Umständen und zur selben Zeit anders zu fallen, als er gefallen ist. Aus den gleichen gegebenen Ursachen werden die gleichen Resultate folgen. Bei jedem Ereignis gibt es eine Ursache und ein Weil. Nichts geschieht je zufällig, ohne Ursache oder vielmehr ohne eine Kette von Ursachen. In den Minds mancher Personen entstand eine gewisse Verwirrung, wenn sie dieses Prinzip studierten, und zwar deshalb, weil sie es sich nicht erklären konnten, wie ein Ding ein anderes Ding verursachen könne, das heißt, der Schöpfer eines anderen Dings sein. In der Tat, kein Ding verursacht oder schafft je ein anderes Ding. Ursache und Wirkung gibt es nur bei Ereignissen. Ein Ereignis ist das, was kommt oder geschieht als Ergebnis oder Folge eines vorangegangenen Ereignisses. Kein Ereignis schafft ein anderes Ereignis. Es ist nur ein vorangehendes Glied in der großen Kette von Ereignissen, die aus der schöpferischen Energie des Alls flutete. Zwischen allen vorangehenden, folgenden und nachfolgenden Ereignissen besteht ein Zusammenhang. Zwischen allem, was vorhergegangen ist, und allem, was folgt, besteht eine Beziehung. Ein Stein löst sich von einem Bergesabhang und bricht durch das Dach einer Hütte, die unten im Tal steht. Auf den ersten Blick betrachtet wir dies als eine Zufallswirkung. Wenn wir aber die Sache prüfen, finden wir eine lange Kette von Ursachen. Vorerst war der Regen da, der die Erde, welche den Stein trug, erweichte und ihn so fallen ließ. Auch waren da der Einfluss der Sonne, anderer Regen und so weiter, welcher nach und nach dieses Felsstück von seinem Zusammenhang mit einem größeren Felsen lockerte. Auch waren Ursachen da, welche zur Formation des Gebirges führten, zu einer Aufwölbung durch Erschütterungen der Natur und so fort ad infinitum. Dann könnten wir die Ursachen zurückverfolgen, die hinter dem Regen stehen. Dann könnten wir die Beschaffenheit des Daches betrachten. Kurz, wir würden uns bald in ein Netz von Ursachen und Wirkungen verstrickt finden, aus dem wir uns bald zu befreien suchten. Ebenso wie ein Mensch 2 Eltern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern, 16 Ururgroßeltern hat und so fort bis, wenn wir sagen, mit 40 Generationen gerechnet wird, die Anzahl der Vorfahren in die Millionen geht. Ebenso ist es auch mit der Anzahl der Ursachen, die auch hinter dem unbedeutendsten Ereignis der Phänomene stehen. Wie beispielsweise das Vorüberfliegen eines kleinen Stäubchens Ruß vor euren Augen. Es wäre keine leichte Aufgabe, das Teilchen Ruß zurückzuverfolgen bis in die Frühperiode der Weltgeschichte, da es einen Teil eines starken Baumstammes bildete, welcher später in Kohle umgewandelt wurde, und so weiter, bis es als das Rußteilchen an eurem Blick vorüberfliegt auf seinem Weg in neue Abenteuer. Und eine mächtige Kette von Ereignissen, Ursachen und Wirkungen brachte es zu seiner gegenwärtigen Beschaffenheit, und letztere ist nur eines aus der Kette von Ereignissen, welche nach Hunderten von Jahren andere Ereignisse hervorbringen werden. Das Niederschreiben dieser Zeilen war eines der Ereignisse, die von dem Rußteilchen ihren Ausgang nahmen, was wieder den Schriftsetzer veranlasste, eine gewisse Arbeit zu vollbringen, ebenso den Leser, der Korrekturbogen. Es wird gewisse Gedanken in eurem Mind und in dem Mind anderer erwecken. Diese Gedanken werden andere beeinflussen und so weiter und weiter, als die Geisteskräfte des Menschen, die Wirkungen verfolgen können. Und dies alles kommt daher, dass ein kleines Rußteilchen vor euren Augen vorbeigeflogen ist. Dies alles zeigt die Relativität und die Assoziationen der Dinge und auch die Tatsache, dass es im Mind, das alles verursacht, nichts Großes und nichts Kleines gibt. Haltet nun einen Augenblick ein, um nachzudenken. Wäre nicht vor grauen Zeiten, in der Steinzeit, ein gewisser Mann einem gewissen Mädchen begegnet, du, der du diese Zeilen liest, wärst nicht hier. Und wenn vielleicht dasselbe Paar sich nicht getroffen hätte, wir, die wir nun diese Zeilen schreiben, wären nicht hier. Ja, auch dieser Akt des Schreibens unsererseits und der Akt des Lesens eurerseits wird nicht nur unsere bzw. eure Leben beeinflussen, sondern wird auch einen direkten oder einen indirekten Einfluss haben auf viele andere Leute, welche jetzt leben und welche in künftigen Zeiten leben werden. Jeder Gedanke, den wir denken, jede Tat, die wir vollbringen, sie haben ihre direkten und indirekten Ergebnisse, welche in die große Kette von Ursache und Wirkung passen. Aus verschiedenen Gründen wollen wir in diesem Werk die Frage freier Wille oder Vorherbestimmung nicht erörtern. Unter vielen Gründen ist der Hauptgrund der, dass weder das eine noch das andere ganz richtig ist. Tatsächlich ist beides teilweise richtig, in Übereinstimmung mit den hermetischen Lehren. Das Prinzip der Polarität zeigt uns, dass beide nur Halbwahrheiten sind, die entgegengesetzten Pole der Wahrheit. Die Lehren gehen dahin, dass ein Mann frei sein und doch durch Notwendigkeit gebunden sein kann. Es hängt von der Bedeutung der Ausdrücke ab und von der Höhe der Wahrheit, von der aus die Angelegenheit betrachtet wird. Die alten Schriftstellen drücken dies so aus: Je weiter die Schöpfung vom Mittelpunkt entfernt ist, desto mehr ist sie gebunden. Je mehr sie sich dem Mittelpunkt nähert, desto freier ist sie. Die meisten Leute sind mehr oder weniger Sklaven der Vererbung, der Umgebung und so weiter und zeigen nur sehr wenig Freiheit. Sie werden von den Meinungen, Gewohnheiten, Gefühlen, Stimmungen und so weiter gelenkt. Sie manifestieren keine Meisterschaft, die diesen Namens wirklich wert wäre. Sie weisen diese Behauptung unwillig zurück, indem sie sagen: Ganz sicherlich bin ich frei, zu handeln und zu tun, was mir beliebt. Ich tue gerade das, was ich zu tun wünsche. Dabei unterlassen sie es aber, uns zu erklären, woher dieses Wünschen und dieses Was mir beliebt kommt. Was lässt sie wünschen, ein Ding lieber zu tun als ein anderes? Was lässt sie belieben, dies zu tun und nicht das? Gibt es für ihr Belieben und ihr Wünschen kein Weil? Der Meister kann dieses Belieben und Wünschen in anderes, an dem entgegengesetzten Ende des mentalen Pols umwandeln. Er kann wollen zu wollen, statt nur zu wollen, weil irgendein Gefühl, eine Stimmung, eine Gefühlsbewegung oder eine Suggestion aus der Umgebung in ihm die Neigung oder den Wunsch hervorruft, so zu handeln. Die meisten Leute lassen sich treiben wie ein fallender Stein, gehorsam der Umgebung, äußerlichen Einflüssen und inneren Stimmungen, Wünschen und so weiter. Gar nicht zu reden von den Wünschen und dem Willen anderer, stärkere als sie selbst, von Vererbung, Umgebung, Suggestion, das alles treibt sie weiter, ohne dass sie Widerstand leisten oder ihren Willen üben. Sie werden herumgerückt wie Spielfiguren am Brettspiel des Lebens, spielen ihre Rolle und werden beiseite gelegt, wenn das Spiel vorbei ist. Die Meister aber kennen die Spielregeln. Sie erheben sich über den Plan des materiellen Lebens und setzen sich mit den höheren Mächten ihrer Natur in Verbindung. Sie beherrschen ihre eigenen Stimmungen, Charaktere, Eigenschaften, ihre Polarität ebenso gut wie ihre ganze Umgebung und werden so, statt Spielfiguren zu sein, Spieler im Brettspiel des Lebens, Ursachen statt Wirkungen. Die Meister entgehen der Kausalität, der höheren Pläne nicht, aber sie stimmen mit den höheren Gesetzen überein und beherrschen so die Bedingungen des niederen Planes. Sie bilden dadurch einen Teil des Gesetzes, statt nur blinde Werkzeuge zu sein. Während sie auf den höheren Plänen dienen, herrschen sie auf dem materiellen Plan. Das Gesetz aber ist immer am Werke, auf den höheren wie auf den niederen Plänen. Die blinde Göttin wurde von der Vernunft abgesetzt. Mit unseren Augen, die durch Wissen klar geworden sind, können wir nun sehen, dass alles durch das universale Gesetz beherrscht wird, dass die unendliche Zahl von Gesetzen nur Manifestationen des einen großen Gesetzes sind, des Gesetzes, welches das All ist. Es ist wirklich wahr, dass kein Sperling vom Dache fällt, ohne dass dies vom Mind des Alls bemerkt würde, dass sogar die Haare auf unserem Haupte gezählt sind, wie die Schriften sagen. Es gibt nichts außerhalb des Gesetzes. Nichts geschieht im Gegensatz zum Gesetz. Aber fallt nicht in den Fehler, zu glauben, der Mensch sei ein blinder Automat. Das wäre weit gefehlt. Die hermetischen Lehren gehen dahin, dass der Mensch das Gesetz anwenden kann, um die Gesetze zu überwältigen, dass das Höhere immer die Oberhand über das Niedere hat, bis der Mensch endlich seine Zuflucht im Gesetz selbst sucht und für die phänomenalen Gesetze nur ein verächtliches Lächeln übrig hat. Könnt ihr die innere Bedeutung dieser Lehre erfassen? Chapter 13. Geschlecht ist in allem. Alles hat sein männliches und sein weibliches Prinzip. Geschlecht manifestiert sich auf allen Plänen, das Kybalion. Das große, siebte hermetische Prinzip vom Geschlecht enthält die Wahrheit, dass sich in allem Geschlecht manifestiert, dass das männliche und das weibliche Prinzip in allen Phasen der Phänomene, auf allen und jeden Lebensplänen immer gegenwärtig und aktiv ist. Bei dieser Gelegenheit halten wir es für angebracht, auch darauf aufmerksam zu machen, dass Geschlecht in seiner hermetischen Bedeutung und Sexualität in der gewöhnlichen Anwendung des Ausdrucks nicht dasselbe ist. Das Wort Geschlecht ist verwandt mit Zeugen, Erzeugen, Schaffen, Hervorbringen, Schöpfung. Eine kurze Überlegung wird zeigen, dass das Wort eine viel weitere und allgemeinere Bedeutung hat als der Ausdruck Sexualität. Letztere bezieht sich auf die physischen Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Lebewesen. Sexualität ist nur eine Manifestation von Geschlecht auf einem bestimmten Plan des großen physischen Planes, dem Plan des organischen Lebens. Wir wollen diesen Unterschied zwischen Geschlecht und Sexualität eurem Mind deshalb gut einprägen, weil gewisse Schriftsteller, die eine oberflächliche Kenntnis hermetischer Philosophie erlangt haben, versuchen, dieses siebte hermetische Prinzip mit wilden, fantastischen, oft tadelnswerten Theorien und Lehren, Sexualität betreffend, zu identifizieren. Die Aufgabe von Geschlecht ist es zu schaffen, hervorzubringen. Seine Manifestationen sind auf jedem Plan von Phänomenen sichtbar. Es ist einigermaßen schwierig, wissenschaftliche Beweise für diese Behauptung zu erbringen, weil die Wissenschaft noch nicht anerkannt hat, dass dieses Prinzip universal anwendbar ist. Einige Beweise kommen aber doch aus wissenschaftlichen Quellen. In erster Linie finden wir eine deutliche Manifestation dieses Prinzips bei den Körperchen, Ionen und Elektronen, welche die Grundlage der Materie, wie sie die Wissenschaft jetzt kennt, sind und durch Bildung gewisser Kombinationen das Atom bilden, das bis vor kurzem als endgültig unteilbar angesehen wurde. Das letzte Wort der Wissenschaft ist, dass das Atom aus einer großen Menge von Körperchen, Elektronen oder Ionen zusammengesetzt ist, welche umeinander kreisen und in hohem Grad und hoher Intensität schwingen. Es wird aber auch festgestellt, dass das Atom seine Entstehung dem Umstand verdankt, dass negative Elektronen sich um ein positives Elektron anhäufen. Die positiven Elektronen scheinen einen gewissen Einfluss auf die negativen auszuüben, scheinen sie zu verlassen, gewisse Kombinationen einzugehen und so ein Atom zu schaffen. Dies stimmt mit den ältesten hermetischen Lehren überein, welche immer das männliche Prinzip mit dem positiven und das weibliche Prinzip mit dem negativen Pol der Elektrizität identifiziert haben. Jetzt noch ein Wort über diese Identifizierung. Die öffentliche Meinung hat sich eine ganz irrtümliche Ansicht über die Eigenschaften des sogenannten negativen Poles von elektrizifizierter und magnetisierter Materie gebildet. Die Ausdrücke positiv und negativ werden von der Wissenschaft auf diese Phänomene ganz fälschlich angewendet. Das Wort positiv bedeutet etwas Reales und Starkes, im Gegensatz zu einer negativen Unrealität oder Schwäche. Nichts liegt dem wahren Sachverhalt bei elektrischen Phänomenen ferner. Der sogenannte negative Pol der Batterie ist in Wahrheit derjenige Pol, in welchem und durch welchen die Generation oder Schaffung neuer Formen und Energien manifestiert wird. Es ist nichts Negatives an ihm. Die besten wissenschaftlichen Autoritäten gebrauchen jetzt das Wort Kathode anstelle von negativ. Das Wort Kathode kommt vom Griechischen und bedeutet Abstammung, der Pfad der Erschaffung. Vom Kathodenpol schwärmen die Elektronen aus, von ihm gehen die wundervollen Strahlen aus, welche die wissenschaftlichen Anschauungen während des letzten Jahrzehnts revolutioniert haben. Die Kathode ist die Mutter all der seltsamen Phänomene, welche die alten Lehrbücher außer Gebrauch setzten und welche die Ursache waren, dass viele lang angenommene Theorien in den Papierkorb wissenschaftlicher Spekulationen verwiesen wurden. Die Kathode oder der negative Pol ist das mütterliche Prinzip der elektrischen Phänomene und der feinsten Form von Materie, die bis jetzt der Wissenschaft bekannt sind. Ihr seht also, dass wir wohl berechtigt sind, bei unserer Betrachtung des Gegenstandes den Ausdruck negativ zurückzuweisen und diesen durch den alten Ausdruck weiblich zu ersetzen. Die Tatsachen selbst unterstützen uns darin, ohne dass wir die hermetischen Lehren in Betracht ziehen müssten. Wenn wir also von diesem Pol der Aktivität sprechen, werden wir das Wort weiblich statt negativ gebrauchen. Die letzten wissenschaftlichen Lehren gehen dahin, dass die schöpferischen Elektronen weiblich sind. Die Wissenschaft sagt, sie seien aus negativer Elektrizität zusammengesetzt. Wir sagen, sie seien aus weiblicher Energie zusammengesetzt. Ein weibliches Elektron wird von einem männlichen Elektron abgesondert oder vielmehr verlässt dieses und beginnt eine neue Laufbahn. Es sucht aktiv eine Vereinigung mit einem männlichen Elektron. Es wird dazu von dem natürlichen Impuls, neue Formen von Materie oder Energie zu erschaffen, getrieben. Ein Schriftsteller geht so weit, dies so auszudrücken. Es sucht auf einmal nach seinem eigenen Wollen eine Vereinigung. Dieses Loslösen und Vereinigen bildet die Grundlage für den größeren Teil der Aktivitäten der chemischen Welt. Wenn sich das weibliche Elektron mit einem männlichen Elektron vereinigt, hat ein gewisser Prozess begonnen. Das weibliche Teilchen schwingt unter dem Einfluss der männlichen Energie sehr rasch und kreist um das männliche Teilchen. Das Ergebnis ist die Geburt eines neuen Atoms. Dieses neue Atom ist tatsächlich aus der Vereinigung des männlichen und des weiblichen Elektrons zusammengesetzt. Wenn aber die Vereinigung vollzogen ist, ist das Atom ein Ding für sich, mit gewissen Eigenschaften. Aber die Eigenschaft der freien Elektrizität manifestiert es nicht länger. Der Prozess der Loslösung oder Trennung der weiblichen Elektrone wird Ionisation genannt. Diese Elektrone sind die tätigsten Arbeiter in der Natur. Aus ihren Vereinigungen oder Kombinationen hervorgehend manifestieren sich die verschiedenen Phänomene von Licht, Wärme, Elektrizität, Magnetismus, Anziehung, Abstoßung, chemische Affinität und deren Gegenteil und ähnliche Phänomene. Und all dies geht aus der Wirksamkeit des Prinzips vom Geschlecht hervor. Die Aufgabe des männlichen Prinzips scheint darin zu liegen, eine gewisse angebotene Energie auf das weibliche Prinzip zu richten und so den Schöpfungsvorgang in Tätigkeit zu setzen. Das weibliche Prinzip ist aber immer dasjenige, welches das aktive, schöpferische Werk vollbringt, und so ist es auf allen Plänen. Und doch, kein Prinzip ist ohne Beistand des anderen Prinzips wirksamer energiefähig. In manchen Lebensformen sind die beiden Prinzipien in einem Organismus vereinigt. Was dies betrifft, alles in der organischen Welt manifestiert beide Geschlechter. In der männlichen Form ist immer auch das weibliche Prinzip gegenwärtig und in der weiblichen Form immer auch das männliche Prinzip. Die hermetischen Lehren enthalten viel über die Wirksamkeit der beiden Geschlechtsprinzipien bei der Hervorbringung und Manifestation von verschiedenen Energieformen. Wir halten es aber nicht für angezeigt, hinsichtlich dieser Lehren jetzt schon ins Detail zu gehen, weil wir unsere Behauptungen nicht durch wissenschaftliche Beweise erhärten können, aus dem einfachen Grund, weil die Wissenschaft noch nicht so weit fortgeschritten ist. Das Beispiel aber, das wir euch von den Phänomenen der Elektronen gegeben haben, wird euch zeigen, dass die Wissenschaft am rechten Weg ist. Es wird euch auch eine allgemeine Vorstellung von den zugrunde liegenden Prinzipien vermittelt. Manche führende wissenschaftliche Forscher haben ihre Ansicht verkündet, dass in der Kristallbildung etwas zu finden ist, das mit Geschlechtsaktivität übereinstimmt. Das ist wieder ein Zeichen, aus welcher Richtung der wissenschaftliche Wind bläst. Und jedes Jahr wird neue Tatsachen bringen, welche die Richtigkeit des hermetischen Prinzips vom Geschlecht bestätigen. Man wird finden, dass Geschlecht im Bereich der anorganischen Materie in konstanter Wirksamkeit und Manifestation ist, ebenso wie auch im Bereich von Energie oder Kraft. Elektrizität wird jetzt allgemein als das Etwas angesehen, in welches sich alle anderen Energieformen verschmelzen oder aufzulösen scheinen. Die elektrische Theorie vom Universum ist die letzte wissenschaftliche Lehre, wird rasch populär und allgemein angenommen. Und so folgt daraus, dass wenn wir fähig sind, im Phänomen der Elektrizität an ihrer Wurzel und an der Quelle ihrer Manifestation einen klaren, unverkennbaren Beweis für das Vorhandensein des Geschlechts und seiner Aktivitäten zu erkennen, wir berechtigt sind, von euch den Glauben zu verlangen, dass die Wissenschaft zuletzt Beweise angeboten hat für das Vorhandensein dieses großen, hermetischen Prinzips in allen universalen Phänomenen. Es ist nicht nötig, eure Zeit zur Besprechung der wohlbekannten Phänomene in Anspruch zu nehmen, wie Anziehung und Abstoßung der Atome, chemische Affinität, Liebe und Hass der Atome, Anziehung oder Kohäsion zwischen den Molekülen der Materie. Diese Tatsachen sind zu gut bekannt, als dass sie einer weiteren Erklärung bedürfen. Aber habt ihr je schon bedacht, dass all diese Tatsachen Manifestationen des Prinzips vom Geschlecht sind? Könnt ihr nicht sehen, dass diese Phänomene mit den Phänomenen der Elektronen übereinstimmen? Und mehr noch, könnt ihr nicht die Vernunftmäßigkeit der hermetischen Lehren erkennen, welche behaupten, dass sogar das Gesetz der Gravitation, diese seltsame Anziehungskraft, durch welche alle materiellen Teilchen und Körper im Universum zueinander streben, auch nur eine Manifestation des Geschlechtsprinzips ist, welches in der Richtung wirkt, die männlichen Energien zu den weiblichen Energien zu ziehen und umgekehrt. Wir können euch jetzt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür anbieten. Prüft aber das Phänomen im Lichte der darauf bezüglichen hermetischen Lehren und seht, ob ihr nicht eine besser arbeitende Hypothese habt, als sie die physikalische Wissenschaft bis jetzt bieten konnte. Ihr könnt alle physikalischen Phänomene der Prüfung unterwerfen, immer werdet ihr das Geschlechtsprinzip erkennen. Lasst uns nun zu einer Betrachtung der Wirksamkeit des Prinzips auf dem mentalen Plan übergehen. Viele interessante Züge warten hier der Untersuchung.
Chapter 14, Mental Gender.
Die Beharrlichkeit der Dual-Mind-Idee, welche sich während der letzten 10 oder 15 Jahre so stark geäußert und eine Anzahl von einleuchtenden Theorien über die Natur und Konstitution dieser beiden Minds zur Folge gehabt hat, fällt jedem Schüler der Psychologie auf, der die moderne Gedankenrichtung mentale Phänomene betreffend verfolgt hat. Der kürzlich verstorbene Thomson J. Hudson erlangte durch die Veröffentlichung seiner Theorie vom objektiven und subjektiven Mind, welche er als in jedem Individuum vorhanden annahm, im Jahre 1893 große Popularität. Andere Schriftsteller haben fast ebenso viel Aufmerksamkeit erregt durch ihre Theorien vom bewussten und unterbewussten Mind, vom willkürlichen und unwillkürlichen Mind, vom aktiven und passiven Mind. Die Theorien der verschiedenen Schriftsteller weichen in vielem voneinander ab, aber es bleibt doch das allen zugrunde liegende Prinzip vom Dualismus des Mind. Der Schüler der hermetischen Philosophie ist versucht zu lächeln, wenn er von diesen zahlreichen neuen Theorien vom Dualismus des Mind liest und hört, jede Schule hält sie an ihren eigenen Theorien fest und behauptet, sie habe die Wahrheit entdeckt. Der Schüler blättert zurück im Buch der okkulten Geschichte und findet in den dunklen Anfängen der okkulten Lehren Hinweise auf den althermetischen Lehrsatz vom Geschlechtsprinzip auf dem mentalen Plan, auf die Manifestation des mentalen Geschlechts. Und wenn er weiterforscht, findet er auch, dass die alte Philosophie vom Phänomen des dualen Mind Kenntnis hatte. Dies wird bezeugt durch ihre Theorie vom mentalen Geschlecht. Diese Vorstellung vom mentalen Geschlecht soll in wenigen Worten erläutert werden für jene Schüler, welche mit den eben erwähnten modernen Theorien vertraut sind. Das männliche Prinzip des Mind entspricht dem sogenannten objektiven Mind, bewussten Mind, willkürlichen Mind, aktiven Mind. Und das weibliche Prinzip des Mind entspricht dem sogenannten subjektiven Mind, unterbewussten Mind, unwillkürlichen Mind, passiven Mind. Natürlicherweise stimmen die hermetischen Lehren mit den zahlreichen modernen Theorien über die Natur der beiden Phasen des Minds nicht überein, Auch lassen sich viele von den Tatsachen, die für die beiden bezüglichen Aspekte beansprucht werden, nicht gelten. Manche der erwähnten Theorien und Forderungen sind weit hergeholt und können einer Prüfung durch Experiment und Beweisführung nicht standhalten. Wir weisen auf die übereinstimmenden Phasen nur deshalb hin, um dem Schüler zu helfen, sein früher erworbenes Wissen leichter mit den Lehren der hermetischen Philosophie zu assimilieren. Schüler von Hudson werden die Feststellung am Beginn des zweiten Kapitels seines Werkes »Das Gesetz der physischen Phänomene« bemerken. Der mystische Jargon der hermetischen Philosophien offenbart dieselbe allgemeine Idee, die Dualität des Mind. Hätte Dr. Hudson Zeit und Mühe nicht gescheut, einiges aus diesem mystischen Jargon der hermetischen Philosophien zu entziffern, so hätte er manche Erleuchtung über das dunkle Mind bekommen, aber dann wäre vielleicht sein interessantes Werk nie geschrieben worden. Betrachten wir nun die hermetischen Lehren vom mentalen Geschlecht. Die hermetischen Lehren erteilen ihre Unterweisung über diesen Gegenstand, indem sie ihre Schüler auffordern, die Berichte des Bewusstseins von ihrem eigenen Selbst zu prüfen. Der Schüler wird aufgefordert, seine Aufmerksamkeit nach innen auf das ihm innewohnende Selbst zu richten. Jeder Schüler wird angeleitet zu sehen, dass sein Bewusstsein ihm vorerst vom Vorhandensein seines Selbst berichtet. Es sagt ihm: Ich bin. Auf den ersten Blick scheinen uns dies die endgültigen Worte des Bewusstseins zu sein. Eine weitere Untersuchung aber offenbart die Tatsache, dass dieses »Ich bin« in zwei deutliche Teile oder Aspekte getrennt oder gespalten werden kann, welche im Bewusstsein getrennt werden können, obwohl sie im Einklang und in Verbindung wirken. Vorerst erscheint es uns, als ob nur ein Ich existiert. Wenn wir aber sorgfältiger und genauer zusehen, entdecken wir die Tatsache, dass ein Ich und ein Mich existiert. Diese mentalen Zwillinge unterscheiden sich in ihren charakteristischen Merkmalen und in ihrer Natur. Eine Untersuchung ihrer Natur und der Phänomene, die aus ihr hervorgehen, wird auf viele Probleme vom mentalen Einfluss Licht werfen. Beginnen wir mit der Betrachtung des Mich, das von den Schülern meist fälschlich für das Ich gehalten wird, ehe sie in die versteckten Winkel des Bewusstseins vordringen. Ein Mensch denkt sich sein Selbst in seinem Aspekt des Mich, zusammengesetzt aus gewissen Gefühlen, Zuneigungen, Abneigungen, Gewohnheiten, besonderen Verpflichtungen, charakteristischen Merkmalen, Geschmacksrichtungen und so weiter, welche alle zusammen die Persönlichkeit ausmachen oder das Selbst, wie es ihm selbst oder anderen bekannt ist. Er weiß, dass sich diese Gemütsbewegungen und Gefühle ändern, geboren werden und absterben, dem Prinzip des Rhythmus unterworfen sind und dem Prinzip der Polarität, welche den Menschen von einem Gefühlsextrem zum anderen tragen. Er denkt sich sein Mich auch als eine gewisse Menge von Wissen, das in seinem Mind gesammelt wurde und so einen Teil seines Selbst bildet. Dies ist das Mich eines Menschen. Aber wir sind zu rasch vorgegangen. Vom Mich vieler Menschen kann gesagt werden, es bestehe größtenteils aus dem Bewusstsein des Körpers und der physischen Gelüste. Ihr Bewusstsein ist zum größten Teil an ihre körperliche Natur gebunden. Praktisch leben sie hier. Manche Menschen gehen sogar so weit, ihre persönlichen Kleidungsstücke als einen Teil ihres Mich anzusehen. Sie scheinen sie wirklich als einen Teil ihres Selbst zu betrachten. Ein Schriftsteller hat humorvoll geschrieben: Der Mensch besteht aus drei Teilen: Seele, Leib und Kleider. Diese kleiderbewussten Leute würden ihre Persönlichkeit verlieren, wenn sie gelegentlich eines Schiffsbruches von Wilden ihren Kleidern beraubt würden. Aber auch viele, die nicht so eng an die Idee ihrer persönlichen Kleidung gebunden sind, haften an der Vorstellung, ihre Körper seien ihr Mich. Ein Selbst, unabhängig vom Körper, können sie nicht begreifen. Ihr Mind scheint ihnen wirklich ein Etwas zu sein, das zu ihrem Körper gehört, was oft wirklich der Fall ist. Wenn sich der Mensch aber zu höherem Bewusstsein erhebt, wird er fähig sein, Mich von der Idee des Körpers loszulösen und von seinem Körper als zum mentalen Teil des Körpers gehören zu denken. Aber auch dann noch ist er nur zu sehr geneigt, das mich gänzlich mit den mentalen Zuständen, Gefühlen und so weiter, welche er in sich selbst existieren fühlt, zu identifizieren. Er ist sehr geneigt, diese internen Zustände als identisch mit sich selbst zu betrachten, statt als das, was sie sind, einfach Dinge. Durch einen gewissen Teil seiner Mentalität hervorgebracht und in sich, von sich existierend, aber doch nicht er selbst. Er sieht, dass er durch eine Willensanstrengung diese internen Gefühlszustände verändern kann, dass er einen Zustand oder ein Gefühl, dem vorigen ganz entgegengesetzt, auf dieselbe Weise hervorbringen kann und dass doch dasselbe mich existiert. Und so wird er nach einiger Zeit fähig, diese verschiedenen mentalen Zustände, Gemütsbewegungen, Gefühle, Gewohnheiten, Eigenschaften, charakteristischen Merkmale und andere persönliche mentale Zugehörigkeiten beiseite zu setzen. Er wird fähig, sie beiseite zu setzen in die Nicht-Mich-Sammlung von Seltenheiten und Lasten wie auch von kostbaren Besitztümern. Dies erfordert von Seiten des Schülers viel mentale Konzentration und die Macht mentaler Analyse. Für den fortgeschrittenen Schüler ist es aber doch möglich, die Aufgabe zu lösen. Und jene, die nicht so weit fortgeschritten sind, können sich doch wenigstens vorstellen, wie der Prozess ausgeführt wird. Wenn er diesen Prozess, das Beiseitesetzen, ausgeführt hat, wird sich der Schüler im bewussten Besitz eines Selbst finden, welche in den dualen Aspekten des Ich und des Mich betrachtet werden kann. Das Mich wird er als ein mentales Etwas fühlen, in welchem Gedanken, Ideen, Gemütsbewegungen, Gefühle und andere mentale Zustände hervorgebracht werden. Er kann als der mentale, mütterliche Schoß, wie es die Alten nannten, angesehen werden, der fähig ist, mentale Nachkommenschaft zu erzeugen. Es erscheint dem Bewusstsein als mich mit latenten Schöpfungskräften, mit der latenten Kraft, Nachkommen aller Sorten und Arten hervorzubringen. Seine Kräfte schöpferischer Energie werden als enorm gefühlt. Aber doch scheint es uns bewusst zu werden, dass es irgendeine Form von Energie erhalten muss, sei es von seinem eigenen Ich, Gefährten oder von einem anderen Ich, ehe es seine mentalen Schöpfungen ins Dasein bringen kann. Dieses Bewusstsein bringt die Verwirklichung einer enormen Fähigkeit für mentale Arbeit und schöpferische Begabung mit sich. Aber der Schüler wird bald erkennen, dass dies noch nicht alles ist, was er in seinem inneren Bewusstsein findet. Er findet, dass ein mentales Etwas existiert, das fähig ist, zu wollen, dass das Mich nach gewissen schöpferischen Richtlinien wirkt, das aber auch fähig ist, abseits stehend der mentalen Schöpfung beizuwohnen. Der Schüler wird gelehrt, diesen Teil seines Selbst sein Ich zu nennen. In seinem Bewusstsein kann er nach seinem Willen ruhen. Er findet hier nicht das Bewusstsein einer Fähigkeit zu erzeugen und aktiv zu schaffen, im Sinne des stufenweisen Prozesses, der mentales Wirken begleitet, sondern vielmehr das Gefühl und das Bewusstsein einer Fähigkeit, eine Energie vom Ich auf das Mich zu projizieren, einen Prozess des Wollens, dass die mentale Schöpfung beginne und ausgeführt werde. Er findet, dass das Ich abseits stehen und dem Wirken der mentalen Schöpfung und Erzeugung des Mich zusehen kann. Dieser duale Aspekt ist im Mind jeder Person. Das Ich vertritt das männliche Prinzip, das Mich das weibliche Prinzip des mentalen Geschlechts. Das Ich stellt den Aspekt des Seins dar, das Mich den Aspekt des Werdens. Ihr werdet bemerken, dass das Prinzip der Entsprechung auf diesem Plan ebenso wirkt wie auf dem großen Plan, auf dem die Erschaffung von Universen vollzogen wird. Chapter 15. Hermetic Axioms. Der Besitz von Wissen, wenn er nicht tätig zu Ausdruck und Handlung kommt, ist gleich dem Aufhäufen kostbarer Metalle, ein nutzloses und törichtes Ding. Wissen ist wie Reichtum dazu bestimmt, gebraucht zu werden. Dieses Gesetz der Anwendung ist universal, und derjenige, der es verletzt, leidet durch seinen Konflikt mit den Naturkräften, das Kybalion. Die hermetischen Lehren, die aus bereits erwähnten Gründen zu allen Zeiten in den Minds ihrer glücklichen Besitzer sicher verschlossen blieben, waren niemals dazu bestimmt, nur aufgehäuft und geheim gehalten zu werden. Das Gesetz der Anwendung ist in den Lehren enthalten, wie man aus obigem Zitat aus dem Kybalion sehen kann, wo dieses Gesetz deutlich ausgesprochen wird. Wissen ohne Anwendung und Ausdruck ist ein nutzloses Ding, das seinem Besitzer und der Menschheit nichts Gutes bringt. Hütet euch vor mentalem Geiz, setzt das, was ihr gelernt habt, in die Tat um. Studiert die Axiome und Aphorismen, aber wendet sie auch an. Wir geben weiter unten einige der wichtigeren hermetischen Axiome aus dem Kybalion und fügen jedem einige erläuternde Worte bei. Macht sie euch zu eigen, übt sie, wendet sie an, denn sie sind nicht eher wirklich euer eigen, bis ihr sie auch angewendet habt. Um eure Stimmung oder euren mentalen Zustand zu ändern, ändert eure Schwingung, das Kybalion. Man kann seine mentalen Schwingungen durch seine Willensanstrengung ändern, indem man seine Aufmerksamkeit mit Bedacht auf den Zustand fixiert. Der Wille lenkt die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit ändert die Schwingung. Pflegt die Kunst der Aufmerksamkeit mit Hilfe des Willens und ihr habt das Geheimnis der Bemeisterung der Stimmungen und mentalen Zustände gelöst. Um ein unerwünschtes Maß mentaler Schwingung zu beseitigen, lasse das Prinzip der Polarität wirken und konzentriere dich auf den Pol, der dem, was du unterdrücken willst, entgegengesetzt ist. Ertöte das Unerwünschte, indem du seine Polarität änderst, das Kybalion. Das ist eine der wichtigsten hermetischen Formeln. Sie beruht auf wahren wissenschaftlichen Prinzipien. Wir haben euch gezeigt, dass ein mentaler Zustand und der diesem entgegengesetzte Zustand nur zwei Pole desselben Dinges sind und dass durch mentale Transmutation die Polarität umgekehrt werden kann. Dieses Prinzip ist den modernen Psychologen bekannt. Sie wenden es an, wenn sie unerwünschte Gewohnheiten ausmerzen wollen und ihre Schüler anweisen, sich auf die entgegengesetzte Eigenschaft zu konzentrieren. Wenn ihr von Furcht gequält seid, so verschwendet nicht die Zeit durch Versuche, die Furcht zu ertöten. Pflegt vielmehr die Eigenschaft des Mutes und die Furcht wird verschwinden. Manche Schriftsteller haben diese Idee durch folgendes Beispiel zu erläutern gesucht. Um einen dunklen Raum zu erhellen, muss man nicht die Dunkelheit hinausschaufeln oder hinauskehren. Es genügt, die Fensterlehnen zu öffnen und das Licht hereinzulassen, und die Dunkelheit wird verschwinden. Um eine negative Eigenschaft zu ertöten, konzentriere man sich auf den positiven Pol derselben Eigenschaft, dann werden die Schwingungen allmählich aus dem Negativen ins Positive übergehen und schließlich wird man auf den positiven statt auf den negativen Pol polarisiert sein. Die Umkehrung ist ebenso wahr, wie schon viele zu ihrem Leidwesen erfahren haben, wenn sie sich erlaubten, zu lange auf dem negativen Pol der Dinge zu schwingen. Durch Veränderung seiner Polarität kann man seine Stimmungen meistern, seine mentalen Zustände ändern, seine Neigungen bessern und seinen Charakter bilden. Die fortgeschrittenen Hermetiker verdanken einen Großteil ihrer mentalen Meisterschaft der Anwendung der Polarität, welche eine der wichtigsten Aspekte mentaler Transmutation ist. Erinnert euch des schon früher zitierten hermetischen Axioms, welches sagt: Mind kann von Zustand zu Zustand umgewandelt werden, von Grad zu Grad, von Beschaffenheit zu Beschaffenheit, von Pol zu Pol, von Schwingung zu Schwingung, das Kybalion. Die Beherrschung der Polarisation ist die Beherrschung der fundamentalen Prinzipien mentaler Transmutation oder mentaler Alchemie. Denn wenn man nicht die Kunst erlangt, seine eigene Polarität zu verändern, wie kann man imstande sein, seine Umgebung zu beeinflussen? Wenn man dieses Prinzip versteht, kann man seine eigene Polarität ebenso wie die Polarität anderer ändern, wenn man nur die nötige Zeit, Sorgfalt, Übung und das nötige Studium aufwendet, diese Kunst zu beherrschen. Das Prinzip ist wahr. Die erzielten Resultate aber hängen ab von der beharrlichen Geduld und Übung des Schülers. Rhythmus kann durch die Anwendung der Kunst der Polarisation neutralisiert werden, das Kybalion. Wie wir schon in den vorhergehenden Kapiteln erklärt haben, sind die Hermetiker der Ansicht, dass das Prinzip von Rhythmus sich auf dem mentalen Plan manifestiert, ebenso wohl wie auf dem physischen Plan, und dass das verwirrende Nacheinander von Stimmungen, Gefühlen, Gemütsbewegungen und anderen mentalen Zuständen eine Folge des Vorwärts- und Rückwärtsschwingens des mentalen Pendels ist, welches uns von einem Gefühlsextrem zum anderen trägt. Die Hermetiker lehren auch, dass das Gesetz der Neutralisation uns weitestgehend befähigt, die Wirkung des Rhythmus im Bewusstsein zu überwältigen. Wie wir schon erklärt haben, gibt es außer dem gewöhnlichen niederen Plan auch einen höheren Bewusstseinsplan. Indem sich der Meister mental auf den höheren Bewusstseinsplan erhebt, lässt er den Schwung des mentalen Pendels auf dem niederen Plan sich auswirken, während er auf dem höheren Plan weilt und so das Bewusstwerden des Rückwärtsschwunges vermeidet. Dies wird dadurch erreicht, dass sich der Meister auf sein höheres Selbst polarisiert und so die mentalen Schwingungen des Egos über die Schwingungen des gewöhnlichen Bewusstseinsplanes erhebt. Es ist dies ein Vorgang ähnlich dem, wenn man sich über ein Ding erhebt und es unter sich vorbeigehen lässt. Der fortgeschrittene Hermetiker polarisiert sich in den positiven Pol seines Wesens, in den Ich-Bin-Pol, nicht in den Pol der Persönlichkeit. Er verweigert und verwehrt die Wirksamkeit des Rhythmus, erhebt sich über dessen Bewusstseinsplan, steht fest in seinem eigenen Wesensstandpunkt und lässt das Pendel auf den niederen Plan zurückschwingen, ohne seine Polarität zu verändern. So gehen alle Individuen vor, die irgendeinen Grad von Selbstbeherrschung erreicht haben, ob sie das Gesetz verstehen oder nicht. Solche Personen weigern sich einfach, vom Pendel der Stimmungen und Gemütsbewegungen zurückgeschwungen zu werden. Sie behaupten ihre Überlegenheit standhaft und bleiben dadurch auf dem positiven Pol polarisiert. Natürlich erlangt der Meister einen weit höheren Grad von Fertigkeit, weil er das Gesetz kennt, das er durch ein höheres Gesetz bezwingt. Durch den Gebrauch seines Willens erreicht er einen Grad der Ruhe und mentalen Festigkeit, der für denjenigen kaum glaublich erscheint, der sich vom mentalen Pendel der Stimmungen und Gefühle vorwärts und rückwärts schwingen lässt. Vergesst aber nie, dass ihr das Prinzip des Rhythmus nicht wirklich aufhebt, denn dieses ist unzerstörbar. Ihr überwältigt einfach ein Gesetz, indem ihr es durch ein anderes ausgleicht und so das Gleichgewicht behaltet. Die Gesetze des Gleichgewichts sind auf den mentalen Plänen ebenso wirksam wie auf den physischen. Wer diese Gesetze versteht, kann wohl den Eindruck erwecken, als ob er Gesetze außer Kraft setzen könne. Tatsächlich aber stellt er nur das Gleichgewicht dar. Nichts entgeht dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Aber es gibt viele Pläne der Kausalität und man kann die Gesetze der höheren Pläne anwenden, um die Gesetze der niederen Pläne zu überwinden. Das Kybalion. Die Hermetiker verstehen es, die Polarisation auszuführen. Sie erheben sich zu einem höheren Kausalitätsplan und gleichen so die Gesetze der niederen Kausalitätspläne aus. Dadurch, dass sie sich über den Plan der gewöhnlichen Ursachen erheben, werden sie in einem gewissen Grad selbst Ursachen, statt nur Ursachen unterworfen zu sein. Dadurch, dass sie fähig sind, ihre eigenen Stimmungen und Gefühle zu beherrschen, den Rhythmus zu neutralisieren, wie bereits besprochen, können sie einem Großteil der Wirkungen der Kausalität des gewöhnlichen Planes ausweichen. Die Menschenmassen werden getragen, gehorchen ihrer Umgebung, dem Willen und Wunsch anderer, stärkerer als sie selbst, den Ergebnissen ererbter Neigungen, der Suggestion jener, die über ihnen stehen, und noch manchen anderen äußeren Ursachen. Und von all diesen Ursachen lassen sie sich gleich Spielfiguren auf dem Schachbrett des Lebens hin und her schieben. Die fortgeschrittenen Hermetiker aber erheben sich über diese Einflüsse, suchen einen höheren mentalen Aktionsplan. Dadurch, dass sie ihre Stimmungen, Gemütsbewegungen, Impulse und Gefühle beherrschen, schaffen sie für sich selbst einen neuen Charakter, neue Eigenschaften und Kräfte, durch welche sie ihre gewöhnliche Umgebung überwinden und so praktisch Spieler statt Spielfiguren werden. Solche Menschen helfen verständnisvoll, das Spiel des Lebens zu spielen, statt dass sie sich von stärkeren Kräften und Willen und Einflüssen hin und her schieben lassen. Sie gebrauchen das Prinzip von Ursache und Wirkung, statt von ihm gebraucht zu werden. Freilich sind auch die Habensten dem Prinzip, wie es sich auf dem höheren Plan manifestiert, unterworfen, aber auf den niederen Aktivitätsplänen sind sie Meister, nicht Sklaven. Wie das Kybalion sagt, die Weisen dienen auf dem Höheren, aber sie herrschen auf dem Niederen. Sie gehorchen den Gesetzen, die von oben kommen, aber auf ihrem eigenen Plan und auf den Plänen unter ihnen herrschen und befehlen sie. Und doch, wenn sie dies tun, opponieren sie nicht dem Prinzip, sondern bilden einen Teil des Prinzips. Der Weise macht sich das Gesetz zu eigen. Dadurch, dass er es versteht, bedient er sich des Gesetzes, statt sein blinder Sklave zu sein. Wie ein gewandter Schimmer, der sich hin und her wendet, hierhin und dorthin, wie er will, im Gegensatz steht zu einem Stück Holz, das der Strömung folgen muss, so steht der Weise im Gegensatz zum gewöhnlichen Menschen. Und doch, Schwimmer und Holzklotz, sie alle sind dem Gesetz untertan. Wer dies versteht, ist weit auf dem Pfade der Meisterschaft. Das Kybalion. Zum Schluss wollen wir eure Aufmerksamkeit wieder auf das hermetische Axiom lenken. Wahre hermetische Transmutation ist eine mentale Kunst. Das Kybalion. In diesem Axiom lehren die Hermetiker, dass das große Werk, seine Umgebung zu beeinflussen, durch mentale Macht vollbracht wird. Da das Universum mental ist, kann es nur durch Mentalität beherrscht werden. Und in dieser Wahrheit kann eine Erklärung gefunden werden für all die Phänomene und Manifestationen der verschiedenen mentalen Kräfte, welche seit den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts so viel Aufmerksamkeit erregt haben. Hinter und unter den Lehren der verschiedenen Kulte und Schulen aber bleibt das Prinzip von der mentalen Substanz des Universums immer konstant. Wenn aber das Universum in seiner substanziellen Natur mental ist, so folgt daraus, dass mentale Transmutation die Bedingungen und Phänomene des Universums verändern muss. Wenn das Universum mental ist, dann muss Mind die höchste Macht sein, die auf seine Phänomene einwirkt. Wenn dies verstanden wird, dann werden all die sogenannten Mirakel und Wundertaten klar als das gesehen, was sie sind. Das All ist Mind. Das Universum ist mental. Das Kybalion.
If you understand completely what I'm going to tell you from this moment on, your life will never be the same again.
We can readjust our mental and our emotional lives to new patterns. Yes, we are more than bodies, and we are more than a physical environment. We are greater even than our own thoughts.
How do I attain the knowledge of God? How do I attain nirvana, liberation? All I can say is it's the wrong question. Why do you want to attain it? Because the very fact that you're wanting to attain it is the only thing that prevents you from getting there.